Dieser Podcast wurde inhaltlich von Nikolaus Stapels zusammengestellt. In dieser Reihe erzählen wir wahre Geschichten aus der Welt der Cyberkriminalität, der IT-Sicherheit und digitaler Risiken. Normalerweise geht es um abgeschlossene True-Cybercrime-Fälle. Heute machen wir eine Sonderfolge zu einem aktuellen Fall, der noch nicht vollständig aufgearbeitet ist, aber bereits zeigt, wie gefährlich gestohlene VPN- und Firewall-Zugangsdaten für Unternehmen werden können. Ich bin Nora.
Und ich bin Nico.
Also, stell dir mal vor, so ein globales Unternehmen investiert wirklich Millionen in die modernsten, teuersten IT-Sicherheitssysteme der Welt.
Mhm.
Die ziehen also gigantische digitale Festungsmauern hoch, beschäftigen riesige Teams von Administratoren. Und dann, dann stellt sich plötzlich heraus, dass Angreifer diese dicke Mauer überhaupt nicht durchbrechen mussten.
Weil sie den Schlüssel hatten.
No, die haben einfach eine automatisierte Fabrik genutzt, um das Passwort vom Admin zu erraten, sind gemütlich zur Vordertür spaziert und haben aufgeschlossen.
Ja, und das ist kein theoretisches Szenario. Genau das passiert gerade weltweit in einer gigantischen Kampagne, die unter dem Namen FortiBleed bekannt geworden ist.
Richtig. Und deshalb machen wir diesen Deep Dive heute auch ein bisschen anders. Wir analysieren hier keinen kalten Tatort. Wir blicken quasi direkt in den Maschinenraum einer Operation, die genau in diesem Moment noch läuft.
Was die Sache ja auch so unglaublich brisant macht, finde ich. Also es geht hier um die Umkehrung von einem ganz grundlegenden Vertrauen. Weißt du, wenn Unternehmen über Netzwerksicherheit nachdenken, dann sind diese Firewalls und VPN-Gateways für die eigentlich der ultimative Schutzschild.
Ja, das ist die Festungsmauer.
Exakt. Eine FortiGate-Firewall von Fortinet, also einem der größten Hersteller der Welt, die steht ja buchstäblich genau an der Grenze. Auf der einen Seite das wilde, unsichere Internet, auf der anderen das geschützte Firmennetz.
Und das VPN, also das Virtual Private Netzwerk, das ist dann sozusagen die Zugbrücke.
Genau, die exklusive Brücke, über die die Mitarbeiter sicher aus dem Homeoffice ins interne Netz kommen. Und das psychologische Problem ist halt, wenn du als Firma da Millionen reinsteckst, dann vertraust du diesem System blind. Du denkst, das ist unüberwindbar.
Und FortiBleed reißt genau diese Illusion komplett ein, weil eben exakt dieser Schutzschild jetzt zur Eintrittskarte wird. Die Kriminellen hebeln das System nicht von innen aus, sondern die übernehmen einfach die Identität von dem Wächter am Tor.
Ja.
Und um diese Dimensionen aus unseren Quellen mal greifbar zu machen, Forscher haben da einen Datensatz gefunden, der umfasst bis zu, halte dich fest, 86.644 kompromittierte Geräte.
Wahnsinn.
In 194 Ländern. SockRadar sagt, das betrifft etwa 50% aller internetfähigen FortiGate-Geräte weltweit.
50%, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sprechen hier von globalen Konzernen, von Regierungsbehörden, Telekommunikationsanbietern.
Ja, das ist heftig.
Und der kritische Punkt, an dem das alles ansetzt, das sind die sogenannten Management-Oberflächen. Das sind halt die administrativen Kontrollzentren dieser Firewalls.
Und eigentlich, korrigier mich, wenn ich falsch liege, lautet die goldene Regel doch, dass solche Admin-Oberflächen niemals offen aus dem Internet erreichbar sein dürfen, oder?
Absolut. Die müssen intern verborgen bleiben. Aber die Realität sieht leider oft anders aus.
Aber gut, wenn 50% der weltweiten Geräte betroffen sind, da muss ich jetzt direkt mal kritisch eingrätschen, da schreien die nackten Zahlen doch förmlich danach, dass Fortinet selbst gehackt wurde, oder? Also gibt es da eine geheime Hintertür?
Ja, das ist natürlich der erste intuitive Gedanke, den super viele haben. Aber die technischen Fakten zeigen da wirklich ein komplett anderes Bild. Also wir müssen das ganz klar sagen, Fortinet wurde nach aktuellem Stand nicht gehackt.
Okay.
FortiBleed ist auch keine klassische brandneue Zero-Day-Lücke im Code. Was wir hier eigentlich beobachten ist, und das ist fast noch gruseliger, die absolute Industrialisierung von Passwortdiebstahl.
Also kein genialer Hacker in einem dunklen Hoodie, der sich durch die Firewall codet?
Nein, überhaupt nicht. Die Angreifer nutzen sogenanntes Credential Harvesting. Das ist quasi das massenhafte Ernten von Zugangsdaten, aber auf einem völlig neuen globalen Level. Und die machen das mit einer extremen Hartnäckigkeit.
Die probieren also einfach massenhaft Zugänge aus? Laut den Quellen, die wir hier haben, gab es allein gegen FortiGate-Systeme 1,16 Milliarden Zugriffsversuche. Milliarden!
Ja, das ist rohe Gewalt.
Und das machen die ja nicht händisch. Die füttern ihre Systeme mit riesigen Listen aus alten Datenleaks, richtig. Das ist doch dieses viel zitierte Credential Stuffing.
Ganz genau. Beim Credential Stuffing nehmen die Kriminellen Milliarden von Benutzernamen und Passwörtern, die vielleicht vor Jahren bei ganz anderen Vorfällen erbeutet wurden.
Irgendein gehackter Online-Shop oder ein altes Fitnessforum.
Genau. Und diese riesigen Listen werden dann vollautomatisiert gegen die VPN- und Admin-Zugänge der Unternehmen gefeuert. Und weil erstaunlich viele Menschen, leider auch Administratoren, ihre Passwörter für verschiedene Dinge wiederverwenden,
ist die Trefferquote katastrophal hoch.
Exakt. Und dann kommen ja auch noch Infostealer dazu. Das ist so Malware, die sitzt ganz still auf dem Rechner von einem Mitarbeiter, wartet einfach ab, bis der sich irgendwo einloggt und greift dann die Session-Tokens oder Passwörter direkt aus dem Browser ab.
Und schickt sie an die Hacker?
Genau, meistens über so einen Telegram-Bot.
Okay, aber wenn ich jetzt IT-Verantwortliche bin und ich höre das hier und ich denke mir, ich mache meine Hausaufgaben, ich spiele jeden Patch sofort ein, mein System ist aktuell, dann müsste ich doch eigentlich sicher sein. Fortinet hat doch in neueren Versionen diese Passwortspeicherung sicherer gemacht. Warum fallen dann trotzdem so viele vollgepatchte Systeme in dieses Schleppnetz?
Ah, das bringt uns zu einem der wirklich faszinierendsten und fiesesten Probleme bei dieser Kampagne. Dem sogenannten Patch-Paradoxon.
Okay.
Stell dir das mal so vor. Eine Bank merkt, dass ihre Schlösser nicht mehr sicher sind und tauscht die komplett aus.
Mhm.
Aber sie zwingen ihre Wachleute nicht, die alten, unsicheren Generalschlüssel abzugeben. Sie sagen einfach, behaltet den alten Schlüssel, bis sie das nächste Mal physisch zur Schicht kommt. Und erst dann bekommt ihr den neuen. E256-Verfahren als Hash gespeichert. Jetzt nutzen sie das viel sicherere PBKDF2-Verfahren.
Also ein Hash ist ja vereinfacht gesagt dieser mathematische Fingerabdruck von einem Passwort, richtig?
Genau. Das System speichert dein Passwort nie im Klartext. Aber das Problem ist, ein Software-Update kann diesen alten Hash nicht magisch in das neue, sichere Format umrechnen.
Weil das System das Passwort ja nicht im Klartext kennt.
Richtig. Das System muss zwingend darauf warten, dass der Admin sein Passwort bei der nächsten Anmeldung einmal aktiv eintippt. Nur in dieser 1 Millisekunde hat das System das Klartext-Passwort und kann den neuen, starken Hash generieren.
Wow. Das heißt, wenn ich als Admin die Firewall auf die neueste Version update, aber mich danach nie aktiv neu anmelde, dann bleibt mein alter, schwacher Hash einfach in der Konfigurationsdatei gespeichert.
Exakt. Das ist die Achillesferse. Und in der Vergangenheit gab es eben Sicherheitslücken, zum Beispiel diese CVE 2024-5591, die es Angreifern erlaubt haben, genau diese Konfigurationsdateien heimlich runterzuladen.
Die haben sich also die Baupläne der Bank inklusive der alten Schlüssel geholt.
Ja. Und weil diese Hashes dann offline auf den Servern der Angreifer lagen, konnten die in aller Ruhe geknackt werden. Da schlägt ja auch keine Firewall-Alarmglocke an, wenn das bei denen im Keller auf dem Server passiert.
Da bringt mir dann auch mein super komplexes Passwort mit 40 Sonderzeichen absolut gar nichts, wenn dieser alte mathematische Fingerabdruck in einem Leak auftaucht oder durch so einen Export offline geknackt wird.
Richtig. Wenn der Hash kompromittiert ist und das Verfahren veraltet war, spielt die Passwortlänge irgendwann keine Rolle mehr. Vor allem, wenn rohe Rechengewalt ins Spiel kommt.
Wobei wir da direkt bei der nächsten großen Frage sind. Wer hat denn bitte schön diese Ressourcen? Also 1,16 Milliarden Anmeldeversuche, das Scannen vom halben Internet. Das ist ja kein Hobbyprojekt von ein paar Script-Kiddies.
Nee, absolut nicht. Wir betreten hier den Markt der sogenannten Initial Access Broker, kurz IABs.
Erklär mal kurz, was die genau machen.
Also diese IABs sind heute eigentlich das Rückgrat der ganzen Cybercrime-Wirtschaft. Das ist extrem arbeitsteilig geworden. Früher hat eine Gruppe ein Netzwerk gehackt, sich umgeschaut und dann selbst verschlüsselt. Heute machen IABs nichts anderes als verschlossene Türen zu finden.
Okay.
Die schließen die auf, gucken kurz rein, ob was Wertvolles drin ist und dann verkaufen sie diesen Zugang im Darknet weiter.
Die lagern das Risiko für die Erpressung oder den Datendiebstahl an andere Gruppen aus.
Das ist ja wie so ein illegales Franchise-System.
Unsere Quellen weisen bei Fortibleed auf eine russischsprachige Gruppe hin, die unter anderem in diesem Untergrundforum Exploit unterwegs ist. Möglicherweise unter dem Namen Santa Art.
Ja, die Namen wechseln da auch mal.
Aber wenn man sich das mal vorstellt, diese Verkaufsangebote im Darknet, die sind ja richtig katalogisiert. Die schreiben da nicht einfach, hey, ich habe hier einen Eck. Die schreiben Zugang zu einem Telekommunikationsunternehmen in Deutschland, Adminrechte, Jahresumsatz 500 Millionen Euro, Preis 5.000 Dollar.
Das ist erschreckend professionell. Und die Infrastruktur dahinter erst recht. Sicherheitsforscher wie Bob Diachenko oder das Team von SpyCloud haben nämlich Teile von deren Infrastruktur offen im Netz gefunden. Die haben gewissermaßen ihr eigenes Fabriktor aufgelassen.
Und was genau hat man da gefunden?
Naja, um diese alten Azure 256-Hashes offline zu knacken, haben die ein Cluster aus 45 Hochleistungsgrafikkarten betrieben. 45 Stück. Gesteuert über ein Tool namens Hashtopolis. Das ist eine industrielle Dechiffrieranlage.
Krass. Und die arbeiten ja nicht nur mit roher Gewalt. Die Dokumente zeigen auch, dass künstliche Intelligenz da mittlerweile ein riesiges Thema ist. Und wir reden hier nicht von ChatGPT, das denen mal kurz eine Phishing-Mail auf Deutsch übersetzt.
Oh nein, das geht viel tiefer.
Die Forscher haben herausgefunden, dass diese Broker KI-gestützte Code-Editoren wie Cursor nutzen, um ihre eigenen Hacking-Skripte rasant weiterzuentwickeln, oder?
Ja. Und besonders besorgniserregend finde ich da den Einsatz von sogenannten Agenten-Frameworks. In diesem Fall ein Tool namens CyberStrike.
Was genau ist da der Unterschied zu einem normalen Skript?
Ein klassisches Skript ist eigentlich dumm. Das läuft stur von Schritt A nach Schritt B. Wenn sich im Zielnetzwerk ein Ordnerpfad ändert oder ein Port plötzlich zu ist, dann stürzt das Skript einfach ab.
Und ein KI-Agent?
Ein KI-Agent schaut sich quasi im Netzwerk um. Der analysiert die Umgebung und entscheidet autonom, was der nächste Schritt ist. Der liest Fehlermeldungen, passt seine Taktik an und greift selbstständig zum nächsten Werkzeug.
Das heißt, diese Broker lassen Netzwerke völlig automatisiert ausforschen, ohne dass da noch ein Mensch vor dem Bildschirm sitzen muss.
Ganz genau. Und dieses gigantische Schleppnetz beschränkt sich ja auch nicht nur auf Fortinet. Die Serverprotokolle von den Kriminellen zeigen, dass die parallel hunderttausende Systeme von Sophos, Speichergeräte von Synology und massenhaft Microsoft SQL-Datenbanken gescannt haben. Die rütteln einfach pausenlos an jeder Tür im Internet.
Und wenn eine Tür dann aufgeht, also wenn der Broker den funktionierenden VPN-Zugang verkauft hat und sich der Käufer meinetwegen so eine Ransomware-Bande einloggt, dann beginnt für die IT-Admins des Unternehmens doch der absolute Albtraum. Denn das Tückische ist ja, ein gültiger Login ist wie ein unsichtbarer Feind.
Absolut. Das ist der Moment, wo deine ganzen normalen Abwehrmechanismen plötzlich komplett blind sind.
Weil kein Virenscanner anschlägt, wenn jemand das echte Passwort vom Admin nutzt. Da ist ja keine bösartige Datei, die man in Quarantäne stecken könnte. Für das System sieht es einfach so aus, als würde der IT-Leiter am Sonntagabend aus dem Homeoffice arbeiten.
Ja, und ab diesem Punkt beginnt das, was wir Forensiker Lateral Movement nennen. Also die Seitwärtsbewegung im Netzwerk.
Die Angreifer bleiben ja nicht an der Firewall stehen.
Die wollen an die Kronjuwelen, genau. Und das ist meistens das Active Directory oder LDAP. Das sind diese zentralen Verzeichnisdienste, wo alle Benutzerrechte verwaltet werden. Und an der Stelle fällt auf der Begriff Kerberos-Tickets.
Oh, ja, lass uns das mal kurz entpacken. Was genau stehlen die da bei Kerberos?
Stell dir Kerberos wie das Einlasssystem auf einem exklusiven Festival vor.
Okay.
Wenn du am Haupttor ankommst, zeigst du dein Ticket und deinen Ausweis. Das ist dein normaler Login. Das System checkt das und legt dir dann so ein nicht fälschbares VIP-Bändchen um. Das ist das Kerberos-Ticket.
Ah, und mit diesem VIP-Bändchen muss ich dann nicht an jedem Getränkestand oder vom Backstage-Bereich nochmal meinen Ausweis zeigen.
Genau. Jeder sieht das Bändchen und weiß, okay, die Person ist legitimiert. Wenn Angreifer es jetzt schaffen, tief ins Netzwerk vorzudringen und sich solche Kerberos-Tickets zu generieren oder zu stehlen,
dann haben die das goldene VIP-Bändchen für das gesamte Firmennetz.
Ja. Die bewegen sich lautlos von Server zu Server, ohne je wieder ein Passwort eingeben zu müssen. Die weiten ihre Macht einfach komplett unbemerkt aus.
Und die Auswirkungen, die sind ja verheerend. Auch wenn bei so einer laufenden Kampagne wie Fortibleed natürlich nicht jedes Opfer direkt an die Öffentlichkeit geht. Man muss da vorsichtig sein, wer wirklich verschlüsselt wurde und wer nur kompromittiert ist. Aber die Quellen belegen ja Einzelfälle mit extremer Fallhöhe.
Ja, leider. Es gibt da das dokumentierte Beispiel von einem türkischen NATO-Verteidigungsunternehmen. Da wurden nachweislich 105 Gigabyte an extrem sensiblen Daten über so einen kompromittierten VPN-Zugang exfiltriert.
Und wir reden da ja nicht von internen Speiseplänen oder Urlaubsanträgen. In den Berichten heißt es, da ging es um Militärhandbücher und Kryptoinformationen.
Das ist extrem brisant.
Kryptoinformationen, das bedeutet in dem Kontext ja oft kryptografische Schlüssel, Baupläne für sichere Kommunikationstechnologie. Das ist der Stoff, aus dem massive Industriespionage gemacht ist. Das gefährdet potenziell die nationale Sicherheit. Alles durch einen geleakten VPN-Zugang.
Ja, Und das führt uns eigentlich direkt zu einem sehr gefährlichen Irrtum, den viele Unternehmer haben, wenn sie von sowas hören. Die sehen vielleicht die IP-Adresse ihrer Firma auf einer Leak-Liste und denken sich, ach, kein Problem, wir zwingen jetzt alle zum Passwortwechsel, spielen das neueste Fortinet-Update ein und die Sache ist erledigt.
Das ist die absolute Illusion einer schnellen Reparatur. Um mal auf deine Bankmetapher zurückzukommen. Wenn dir jemand den Haustürschlüssel klaut, reicht es eben nicht einfach, das Schloss an der Vordertür auszutauschen.
Richtig.
Was ist denn, wenn der Einbrecher den Schlüsselschirm vor 3 Wochen benutzt hat? Der ist längst im Haus, hat sich gemütlich im Keller eingerichtet und sich einen eigenen Zweitschlüssel für die Hintertür besorgt. Das neue Schloss an der Vordertür juckt denn dann gar nicht mehr.
Und diese Unsicherheit ist für jedes Unternehmen quälend. Wenn du nicht forensisch zu 100% beweisen kannst, dass der Angreifer nicht im Netz war, dann musst du Leute davon ausgehen, dass er es war.
Das heißt, ein kompromittierter Zugang zwingt dich eigentlich sofort zu einer echten Incident Response, also zu einer vollumfänglichen Vorfallsreaktion.
Absolut.
Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Admins, die uns hier zuhören? Was müssen die tun, abgesehen von Multifaktor-Authentifizierung, also MFA? Ich meine, MFA für externe Zugänge sollte ja heutzutage wirklich eine absolute, unverhandelbare Pflicht sein, oder?
Oh ja. Wer heute noch administrative VPN-Zugänge anbietet, die nur durch ein einziges Passwort gesichert sind, der handelt meiner Meinung nach grob fahrlässig.
Also MFA ist die Pflicht, aber was noch?
Administratoren müssen bei so einem potenziellen Leak wirklich tief in die Logs abtauchen. Die müssen proaktiv nach spezifischen Indicators of Compromise suchen.
Also nach Spuren der Angreifer?
Genau. Gibt es da zum Beispiel VPN-Sitzungen von IP-Adressen, die die Firma sonst nie nutzt? Sehen wir sogenannte Impossible Travel-Muster.
Was ist das genau?
Das ist, wenn sich ein Admin um 14 Uhr aus Berlin einloggt und um 14.10 Uhr plötzlich aus Tokio. Das ist physisch unmöglich und ein ganz klarer Beweis dafür, dass Zugangsdaten gestohlen wurden.
Und man muss ja wahrscheinlich auch nach diesen speziellen FortiBleed-Spuren suchen, oder? Also gab es unberechtigte Config-Exporte? Wurden plötzlich neue Admin-Konten in der Firewall angelegt, die niemand aus dem Team kennt?
Ja. Oder haben die Angreifer versteckte Tunnel konfiguriert, um unbemerkt Daten abschließen zu lassen? Man muss dieses ganze digitale Haus wirklich auf den Kopf stellen und nach diesem, wie du vorhin sagtest, Typen im Keller suchen.
Das zeigt einfach so deutlich. Technische Abwehr endet heute nicht mehr an den Festungsmauern. Die Identität ist eigentlich der neue Perimeter.
Schön gesagt. Die dickste Firewall bringt dir halt gar nichts, wenn du die Identität von der Person, die da durchspaziert, nicht permanent und sicher überprüfst.
Das fasst die Mission unseres Deep Dives heute wirklich perfekt zusammen. FortiBleed beweist auf ganz brutale Weise, dass der beste technische Schutz wertlos wird, wenn das Passwort gestohlen ist. Eine starke IT-Sicherheit fängt da draußen am Perimeter eigentlich erst an.
Mhm, absolut.
Zum Abschluss möchte ich dir, also dir, der oder die uns gerade zuhört, noch einen Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, der sich aus diesem KI-Werkzeugkasten der Kriminellen ergibt. Wir haben ja heute gesehen, wie diese Broker 45 GPU-Cluster nutzen und autonome KI-Agenten nutzen, um Netzwerke in rasender Geschwindigkeit auszuspähen. Wenn heute schon Algorithmen selbstständig entscheiden, welches Werkzeug sie gegen eine Firewall einsetzen, wie lange dauert es dann noch, bis menschliche IT-Administratoren komplett chancenlos sind? Stell dir vor, du sitzt im Security Operations Center deines Unternehmens und du musst Entscheidungen treffen gegen einen Angreifer, der nie schläft, der keine Tippfehler macht und der in Millisekunden aus den Fehlern von tausenden gestohlenen Daten lernt. Befinden wir uns vielleicht bereits am Vorabend eines rein maschinellen Cyberkrieges, bei dem der Mensch eigentlich nur noch ungläubiger Zuschauer ist?
Ein Gedanke, den du bei der nächsten Passworteingabe oder beim nächsten Firewall-Update durchaus mal im Hinterkopf behalten kannst.
Pass auf deine Schlüssel auf.